Schön, wieder in eurem Kreis sein zu dürfen, liebe Geschwister. Und wir werden uns heute gemeinsam Gedanken über etwas machen, wo ihr sicherlich denken werdet, Mensch, da wissen wir schon alles drüber. Das ist so eine alte Geschichte, nichts Besonderes. Aber ich finde es immer so interessant, wenn man sich mit Bibelversen auseinandersetzt. Man findet immer wieder an der einen oder anderen Stelle etwas, wo man den Eindruck hat, Mensch, das hilft mir jetzt weiter, weil ich das vorher noch nicht so gewusst habe. Und ihr werdet die Bibel bestimmt auch schon so häufig gelesen haben und ihr werdet auch wissen, dass da so vieles drinsteht und man hat sehr häufig über Texte so drüber hinweg gelesen und irgendwann stößt man wieder auf einen bekannten Text und man sieht ihn mit ganz anderen Augen. Und wisst ihr, so ist es mir vor einiger Zeit ergangen. Und ich möchte euch auch daran teilhaben lassen. Vielleicht bringt euch ja dieser Text auch etwas mehr. Wir werden uns heute im Alten Testament bewegen. Wir werden uns im ersten Buch Mose hauptsächlich aufhalten, also ganz weit vorne. 1. Mose 2,16 soll unser Ausgangstext sein. 1. Mose, Kapitel 2 und da Vers 16. Und da heißt es, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon issest, musst du sterben. Sag dann mal, war das eigentlich schwierig für die ersten Menschen, sich an dieses Gebot zu halten? Was meint ihr? Schwierig? Nein. Wisst ihr, stellt euch mal folgende Situation vor. Da ist ein Garten mit 1000 Bäumen. Ich habe einen guten Bekannten, der hat eine Obstplantage. Da ist die erste große Plantage, die ist also bei mir relativ nah am Haus und da kann man sich auch immer Früchte holen. Und wenn man zu dem hinkommt und dann sagt er einem, du pass mal auf, da ist ein Baum, da geh besser mal nicht hin. Da hatten wir ein bisschen Probleme in diesem Jahr. Da sind zwar schöne Früchte drauf, aber naja, würde ich dir nicht empfehlen, geh nicht hin, du hast ja noch genug andere. Tja, Entschuldigung, was macht man? Dann gehe ich doch nicht in die hinterste Ecke oder mitten rein, sondern da stehen noch 999 andere Bäume mit vollen Früchten, mit dicken Früchten, mit schönen Früchten. Ja, meine Güte, dann nehme ich die. Und infolgedessen, wenn Gott jetzt zu Adam und Eva sagt, wisst ihr, ihr könnt überall von essen, aber bitte nicht von dem Baum, dann war das meines Erachtens nach nicht schwierig einzuhalten. Warum? Ja, die hatten ja genug. Und wir kennen alle die Geschichte, da hat sich die Eva mal ein wenig vom Adam vielleicht wegbewegt, das war vielleicht auch nicht beabsichtigt und plötzlich steht sie jetzt vor diesem Baum. Das ist ein schöner Baum, majestätisch, groß, voller Früchte. Und wisst ihr, da stelle ich mir so die Frage, welche Fragen sind in dem Augenblick wohl der Eva durch den Kopf gegangen? Ja, na klar hat sie gewusst. Gott hat gesagt, bitte schön, von dem Baum bitte nicht. Da ist nicht von. Die Eva wird sich vielleicht gedacht haben, warum? Warum hat Gott uns dieses Gebot gegeben? Was sollte denn bitte schon an den Früchten schlecht sein? Unterscheiden die sich von den einen Früchten des anderen Baums? Warum hat Gott überhaupt diesen Baum geschaffen? Wisst ihr, was hätte die Eva in diesem Augenblick am besten getan? Ja, ich möchte das vielleicht mal an einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Der eine oder andere wird sie sicherlich kennen. Da war mal ein sehr reicher Mann, der hatte bedauerlicherweise oben auf dem Berg sein Haus, wunderschönes Haus. Bedauerlicherweise deshalb oben auf dem Berg, weil leider da eine sehr schmale Straße vom Tal, zu seinem Haus führte. Sehr schmal, sehr eng. Und eines Tages, weil er Angst hatte, da immer hochzufahren, hat er sich gesagt, ich hole mir jetzt jemanden, der das kann. Einen richtig tollen Chauffeur. Lange Rede, kurzer Sinn, Annonce in die Zeitung, ich brauche einen Fahrer. Der Erste kommt, stellt sich vor, ja, ich habe ein wunderbares Zeugnis von meinen anderen Arbeitgebern bis jetzt bekommen und ich möchte gerne für sie fahren. Ja, aber das ist natürlich jetzt eine wirklich schlimme und schwere Aufgabe. Und da stellt unser Arbeitgeber eine Frage, sagen Sie mal, wie nah würden Sie an den Abgrund fahren? Was trauen Sie sich zu, dass noch nichts passiert? Oh, kein Problem. Ich schaffe das bis ein Meter davor, fast schon mit verbundenen Augen. Ich schätze das ab und der Wagen rollt und dann bleibt er da stehen. Wunderbar, das ist sicher. Dann kam aber noch ein zweiter. Und unser reicher Mann fragte ihn, sag einmal, wie würdest du denn fahren? Wie nah würdest du dich denn an den Abgrund trauen? Ein Meter? Och, ein Meter. Mensch, ich kann Auto fahren. Halben Meter. Keine Schwierigkeit. Toll. Der Dritte kommt. Wie weit würdest du denn an den Abgrund fahren, dass man sagen kann, wir können sicher davor halten? Da sagt der Dritte. Ich an den Abgrund fahren? Wenn ich sehe, da ist in 10 Metern Abgrund, dann bleibe ich 20 Meter davor stehen. Ich muss euch jetzt nicht sagen, welchen Fahrer er genommen hat. Wisst ihr? Und da, aus dieser Geschichte, kommt eigentlich auch die Erkenntnis daraus hervor, was hätte die Eva machen sollen? Man kann ihr jetzt sagen, Mensch, Eva, bleib so weit weg von dem Baum, wie es nur eben geht. Im Bild gesprochen zu dem Fahrer, bleib so weit von dem Abgrund entfernt, je sicherer ist es für dich. Probier es doch erst gar nicht, so weit es eben geht. Was kann alles passieren? Und Eva, wäre es nicht besser gewesen, wenn du ganz weit weg geblieben wärest? Bei den anderen. Und die erste Erkenntnis aus dieser Geschichte für mich, bleibt so weit es eben geht, von den Versuchungen, von den ja Anfeindungen weg. Nämlich es geht um eure Sicherheit. Und wenn ich die Verse dann weiterlese, Kapitel 3, Vers 1, und die Schlange war listiger, denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Hey, wie ist das? Mögt ihr eigentlich Schlangen? Also, wenn ich also in meinem Bekannten- und Freundeskreis diese Frage stelle, mit allen Tieren kann man sich ja so anfreunden, wenn man aber auf Schlangen zu sprechen kommt, dann ist die Ablehnung meistens relativ groß. Ja, vielleicht hat der ein oder andere mal so die Haut einer Schlange angefasst. Vielleicht, und da wird es schon ganz, ganz eng mit den Leuten, die es gemacht haben, hat man auch einmal eine Schlange um den Hals gelegt bekommen. Aber den meisten ist das ein wenig unangenehm. Die sagen, oh, weißt du, komm, eine kleine Feldmaus ist mir lieber als eine dicke, große Schlange. Ich weiß ja nicht, was das für ein Tier ist. Die Mehrheit von uns Menschen mag interessanterweise keine Schlangen. Und wisst ihr, wenn ich mir das aus der Bibel angucke, dann ist das auch so ein bisschen vielleicht nachvollziehbar. Wenn wir von Schlangen hören, dann ist das für uns ein unbekanntes Wesen. Schlangen beißen plötzlich zu. Ja, sind sie giftig, sind sie nicht giftig? Die sind eigentlich unberechenbar. Ich kann mit denen nicht so richtig umgehen. Und in der Bibel ist die Schlange eigentlich ein Symbol für den Teufel. Für gottfeindliche Mächte. Ägypten wird auch mit der Schlange in Zusammenhang gebracht, gottfeindliches Handeln. Sie ist ein Symbol für Gottlose. Aber interessanterweise ist die Schlange auch ein Zeugnis oder ein Bild für die Erlösung. Aber darüber möchte ich heute mal nicht sprechen. Was ich so unheimlich interessant finde, dieses negative Bild, was wir heute haben, dieses negative Bild existierte nicht immer.
Und die Schlange war ein wunderschönes Tier. Und wenn ich mir diese Geschichte hier von Eva durchlese, dann hatte die Eva eines nicht. Sie hatte keine Angst vor der Schlange. Und das ist doch unheimlich interessant. Also es war für Eva erstmal nichts Besonderes. Da war eine Schlange. Ja, wunderbar. Es war auch ein Lebewesen Gottes. Und wenn wir jetzt weiterlesen, Kapitel 3, 1, zweiter Teil, da heißt es dann: Und die Schlange sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Wisst ihr, warum stellt die Schlange diese Frage? Mit anderen Worten, hat Gott wirklich gesagt, meine lieben Freunde, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Was macht Eva? Vers 2. Da sprach das Weib zu der Schlange. Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Ihr sollt von den Früchten nicht essen. Wisst ihr? Und jetzt passiert psychologisch etwas unheimlich Interessantes. Jetzt in dem Augenblick passiert nämlich Folgendes. Die Falle, die die Schlange der Eva gestellt hat, klappt zu. Wisst ihr, Gott hat den Menschen gesagt, passt mal auf, Satan gibt es, Teufel, haltet euch davon fern. Und der Teufel wusste auch, Gott schützt seine Leute. Gott sagt ihnen das. Und das Schwierigste für Satan war in dem Augenblick, wie kann ich Kontakt zu dem Menschen bekommen? Erstmal vollkommen egal, ob das Adam oder Eva ist. Wie kann ich Kontakt zu ihnen bekommen, dass sie zu mir kommen und mit mir reden überhaupt? Und der Teufel wusste, dass das schwierig war. Wie schafft man das am besten? Satan ist intelligent. Er stellt ganz einfach eine falsche Aussage in den Raum. Der Teufel, der hat die Worte Gottes bewusst in der Hoffnung so verdreht, dass Eva ihn korrigieren würde. Und das hat sie auch getan. Das hat sie auch getan und damit war plötzlich das Gespräch zwischen Satan und Eva bereits in Gang gekommen. Und Satan hatte genau das erreicht, was er wollte. Er hatte einen ersten Teilerfolg erzielen können, nämlich er hat eine Diskussionsgrundlage mit der Eva. Und da ergibt sich für mich die zweite Erkenntnis aus dieser gesamten Geschichte, nämlich die Erkenntnis, lass dich mit dem Bösen auf keine Diskussion ein. Auch wenn das noch alles so wunderbar und einfach erscheint, diskutiere nicht mit dem Bösen. Kleines Beispiel, wisst ihr, als Jesus in der Wüste war, Satan kam zu ihm und versuchte ihn. Was hat Jesus getan? Hat Jesus einen großen Vortrag gehalten? Nein, Jesus hat nur eines gesagt, es steht geschrieben. Jesus diskutiert in dem Augenblick nicht mit Satan, dem Feind. Jesus hält sich ausnahmslos an das geschriebene Wort. Und er verweist Satan darauf. Und ich bin der Auffassung, das ist für uns Christen auch das Beste, um sich aus gefährlichen Diskussionen herauszuhalten. Wofür haben wir das Wort Gottes? Wir müssen es nur aufschlagen. Wir müssen nur darin lesen. Das bringt uns weiter. Aber wisst ihr, es bringt uns weiter und wir sehen auch, wo es hinführen kann, wenn wir anfangen zu diskutieren. Ohne vielleicht die Verbindung zu dem Wort zu haben. Nämlich jetzt kommt die weitere Aussage von der Eva. Was sagt die Eva sonst noch? Die Eva geht noch einen Schritt weiter. In Vers 3. Da heißt es zunächst, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Das habe ich eben schon gelesen. Und jetzt geht's weiter. Und was steht dann da? Und ihr sollt sie nicht berühren. Ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Hat das Gott wirklich gesagt? Hat Gott gesagt, ihr sollt die Früchte nicht berühren? Das hat er nicht gesagt. Das war nämlich in dem Augenblick ein Zusatz von der Eva. Man könnte sagen, die Eva war besonders geistlich. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Noch einen Schritt weiter mit den Verboten, die Gott ihr gegeben hat. Gott hat zwar gesagt, esst nicht davon, ja, aber ich aber, Eva, oder ich, der Mensch, ich weiß es doch besser, hat Gott bestimmt vergessen. Bevor ich essen kann, muss ich ja anfassen, also bitteschön, setze ich doch gleich noch eine Schranke davor, dann kann überhaupt nichts passieren. Das ist radikal, und je radikaler man ist, umso besser bläut es sich den Menschen ein. Aber, und das ist die dritte Erkenntnis, widersteht der Versuchung, das Wort Gottes zu ergänzen oder zu verkürzen. Gott hat gesagt, esst nicht davon. Gott hat nicht gesagt, berührt es nicht. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Volk Israel in der damaligen Zeit hatte eigentlich ab und zu mal kleinere Probleme, mehr oder weniger. Man kann also diese ganze Geschichte Israels in zwei große Abschnitte eigentlich einteilen, jetzt ganz grobe Abschnitte. Einmal vorm Exil und einmal nach dem Exil. Das sind so die ganz grobe Einteilung. Und die Israeliten, die hatten auch so ein bisschen Probleme mit dem Götzendienst. Ist ja allseits bekannt. Die haben also gesehen, meine Güte, unsere Nachbarvölker, die haben so nette Götter. Die sehen so schön aus. So ein schöner Baumstamm, so schön geschnitzt. Hey, sowas möchten wir doch auch ganz gerne haben. Steht so schön bei uns im Garten. Wisst ihr, und diesen Götzendienst, den hat sich Gott eine relativ lange Zeit angesehen. Er hatte viel Geduld mit seinem Volk. Und irgendwann war da mal, ja, man könnte sagen, Schicht im Schacht. Und da hat er gesagt, so, meine lieben Freunde, jetzt ist Feierabend. Und da musste das Volk Israel dann in die Gefangenschaft. Und da haben sie dann auch letztendlich gemerkt, Mensch, was haben wir alles falsch gemacht? Warum sind wir diesen falschen Götzen hinterhergelaufen? Das darf uns nicht noch einmal passieren. Man könnte sagen, die Israeliten haben ihre Lektion gelernt. Sie wussten, warum sie in die Gefangenschaft mussten. Und jetzt passiert uns das nicht noch mal. Was haben die klugerweise gemacht? Die haben überlegt, wie können wir verhindern, dass so etwas passieren kann. Und die sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, wir müssen die Gebote Gottes besser schützen. Und was passierte dann? Sie haben angefangen, menschliche Gebote zu den Geboten Gottes noch aufzubauen, damit also wirklich nichts passieren kann. Ja, ist das nicht toll? Ist das nicht klasse? Die haben wenigstens die Gefahr erkannt. Wie heißt das so schön? Gefahr erkannt und so weiter. Nee, Problem gesehen, Gefahr gebannt und was weiß ich. Wisst ihr, und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, wo man sich doch mal die Frage stellen muss, muss das sein? Müssen Gottes Gebote so geschützt werden, dass menschliche Gebote noch dazukommen können und dazukommen müssen? Nee. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, nämlich da ist folgende Gefahr. Mit der Zeit werden nämlich die menschlichen Gebote wichtiger als die Gebote Gottes. Wisst ihr, und wenn wir das Neue Testament uns näher angucken, womit hatte Jesus am meisten Probleme mit den Mitmenschen? Mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, die haben ihm nämlich schlicht und ergreifend gesagt, ja Moment, 10 Gebote, wunderbar, kennen wir alle, aber wir haben ja noch die anderen Gesetze. Und was hat Jesus immer wieder also angegriffen? Das war ihre unheimliche Gesetzmäßigkeit nach menschlichen Gesetzen. Die menschlichen Gebote werden wichtiger als die Gebote Gottes. Und wisst ihr, in gewisser Weise ist das nicht eine andere Form wiederum der Gesetzlosigkeit. Und im Prinzip hat das alte Volk Israel vor dem Exil, als sie sich den anderen Götzen angeschlossen haben, nichts anderes getan, als nach dem Exil, in dem sie zwar die Gebote Gottes hatten, aber selbst noch ganz viele zusätzliche Gesetze aufgebaut haben. Und das ist das Problem, in dem wir vielleicht auch in der heutigen Zeit häufig sind. Dass wir versuchen, immer mehr Vorschriften in einen religiösen Ablauf reinzubringen, in der Hoffnung, ja, jetzt wird es doch hundertprozentig richtig und jetzt machen wir den richtigen Gottesdienst. An dieser Stelle komme ich immer wieder mit meinem schönen Satz, ich habe ihn hier bestimmt auch schon sehr häufig gesagt. Vor 40 Jahren war die Gemeindeordnung, ja, kleines DIN A5-Heftchen, konnte man auch gut ins Jackett packen. Heute musst du eine Tasche mitnehmen, damit du die Gemeindeordnung reinnehmen kannst. Aber die Frage ist doch die, muss man das haben? Ist das erforderlich? Wird dadurch der Gottesdienst besser? Oder warum sind wir in unserer Ordnungswut dazu gekommen, alles wunderbar zu reglementieren? Wir haben in unserer Betrachtung eben über Gottesdienst gesprochen. Ist es nicht auch ein Dienen, wenn ich sozusagen dem anderen mit Liebe begegne? Und wenn ich dem anderen mit Liebe begegne, dann brauche ich keine Verordnung dafür, wie ich das richtig mache, sondern das spüre ich im Herzen, wie ich dem anderen zu begegnen habe. Das hat Jesus uns doch auch mitgegeben. Liebe deinen Nächsten. Aber lasst uns einen Schritt weitergehen in unserer Geschichte. Also die Eva hat jetzt also schlicht und ergreifend dem Satan erstmal die Leviten gelesen und hat ihm gesagt, so toll sind wir, nicht nur essen, sondern auch berühren. Und jetzt holt Satan zum nächsten Schlag aus. Vers 4 folgende. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Ist das, was die Schlange da sagt, logisch? Wisst ihr, stellt euch mal die Situation vor. Du kommst da in den Garten, du stehst da am Baum, da kommt die Schlange an. Na, man plaudert ein wenig. Und die Schlange wird nicht dumm gewesen sein. Die wird ihr zum Beispiel vermittelt haben, hör mal Eva, schau mich doch mal an, ich bin die Schlange. Bin ich etwa tot? Bin ich etwa tot, nur weil ich jetzt sozusagen in dem Baum da ein bisschen rumgekrochen bin? Vielleicht auch, weil ich davon was gegessen habe? Und Eva, mal ganz nebenbei gemerkt, hast du eigentlich schon mal eine Schlange sprechen hören? Was meinst du, Eva? Warum kann ich sprechen? Wenn eine stumme Schlange wie ich nach dem Genuss der Frucht jetzt plötzlich so tolle Reden mit dir schwingen kann, so tolle Einsichten dir gegenüber rüberbringen kann, was glaubst du, was möglich wäre, wenn du mit deinem wunderbaren Verstand mal davon essen würdest? Du würdest Gott auf Augenhöhe begegnen. Du wirst so sein wie Gott. Du wirst eine viel höhere Daseinsform erreichen. Ist das nicht ein faszinierender Gedanke, Eva? Ist das nicht ganz toll, so sein wie Gott? Diese Machtfülle zu haben. Oh, das hört sich doch klasse an. Wir im Nachhinein wissen natürlich einiges. Aber ich will euch jetzt auch mal eine Geschichte erzählen, die hörte ich vor einiger Zeit, die finde ich unheimlich lustig. Auf der einen Seite. Man könnte sagen, kleine Kindergeschichte, nur wir wollen die Kinder nicht verwirren. Da war mal ein kleines Mädchen, so ungefähr 2-3 Jahre alt. Und die hatte Riesenfreude daran, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Wenn es dunkel war, man aß Armbrot, was passierte? Wams, ging's Licht aus.
Und da ist dann ein Erwachsener mal auf die glorreiche Idee gekommen und hat gesagt, sag mal, mein Kleines, weißt du eigentlich, wenn du das Licht da ausmachst, wo das Licht hingeht? Wusste das Kind natürlich nicht. Okay, ganz einfache Sache. Könnt ihr auch zu Hause ausprobieren, funktioniert. Man ist zum Kühlschrank gegangen, hat dem anderen gesagt, mach mal Licht aus. Licht wurde ausgemacht, in der Küche ging das Licht aus, man macht den Kühlschrank auf und was passiert? Hey, da ist das Licht drin. Ist das nicht toll? Das Kind sieht auch das Licht, ist hellauf begeistert. Da oben brennt es nicht mehr und im Kühlschrank brennt es. Warum ist das so? Ja, wisst ihr, ganz einfache Sache. Das Licht muss ja frisch bleiben. Frisch und knackig wie die Milch. Also wenn man es da ausmacht, geht das Licht sofort in den Kühlschrank, bleibt frisch, mache ich Tür zu, Licht an, wups, ist es wieder da. Hey, das Schöne ist, das Kind hat das geglaubt. Ist das nicht toll? Man hat dem Kind so richtig knallharten Unsinn erzählt. Man fühlte sich noch toll, aber das Kind hat es geglaubt. Wisst ihr, und das ist genau der Punkt zwischen Satan und Eva. Die Eva hat das geglaubt. Und genauso wie das Kind belogen wurde, weil man nicht die ganze Wahrheit gesagt hatte, hat Luzifer in dem Augenblick auch die Eva belogen. Nämlich, was ist denn bitteschön Fakt? Über die wahren Fakten hat die Schlange geschwiegen. Ein wahres Faktum ist nämlich, Satan, Engel des Lichts, hat gegen Gott rebelliert. Satan wurde daraufhin aus der Gemeinschaft herausgeworfen. Und Satan bediente sich in diesem Augenblick nunmehr der Schlange als Medium, um die Menschen letztendlich zu verführen. Wisst ihr, das sind die Fakten der Geschichte, die Satan der Eva nicht erzählt. Wenn Satan nämlich das der Eva erzählt hätte, was hätte die gemacht? Die hätte sich auf dem Absatz umgedreht und wäre gegangen. Nämlich dann wäre es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen, was jetzt in diesem Augenblick passiert. Nur das tat Satan nicht. Sie hat nur eins gehört, du kannst so sein wie Gott, du kannst so toll sein. Und sie hat das sich wunderbar ausgemalt. Und da ergibt sich für mich jetzt die vierte Erkenntnis aus dieser Geschichte. Widerstehe doch bitte der Versuchung, nach den Sternen zu greifen, denn sie sind unter Umständen viel zu weit entfernt. Wisst ihr, wir sind Menschen, wir sind weder Tier, noch sind wir Gott, wir sind Menschen. Wenn wir aber versuchen, Gott zu werden, dann werden wir wie ein Tier. Dann leben wir im Endeffekt nur noch nach unseren Instinkten. Wir wollen etwas haben. Wir gucken überhaupt nicht mehr danach, was wir sind, wer wir sind, sondern wir vergessen alles. Halte dich darüber hinaus an das Wort Gottes, so wie Jesus es auch getan hat. Gott hat gesagt, wenn du davon isst, musst du sterben. Und er hat das genau gesagt. Und Satan kam dann und sagte, nee, das stimmt nicht. Aus den und den und den Gründen, ich Schlange kann sprechen, ich lebe wunderbar. Geschwister, wenn menschliche Appelle an die Vernunft gehen, denk doch mal nach, wie das ist. Und dieser Appell richtet sich gegen das Wort Gottes, dann ist das eine Lüge. Dann ist das eine Lüge, weil sie dem Wort Gottes widerspricht. Und da muss ich erkennen, meine Vernunft kann nicht so weit reichen wie das, was Gott uns gesagt hat. Und Satan wird in Zukunft noch die Gestalten von Wesen annehmen, von denen wir glauben, ja, das ist doch wirklich Engel des Lichts. Und ich finde es so schön, im 2. Korinther 11, 14 sagt Paulus das auch sehr deutlich. Ich lese euch die Worte vor, und kein Wunder wird geschehen, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an.
Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Wisst ihr, was heißt das mit anderen Worten? Eines Tages wird Satan auf diese Erde kommen und er wird sich als Jesus ausgeben. Er wird die Gestalt des Engels des Lichts letztendlich annehmen. Er wird Wunder vollbringen und es wird alles wunderbar sein. Er wird die biblischen Wahrheiten auch verkündigen, wie Jesus es damals auch tat, aber er wird auch Lügen verbreiten. Und dann muss man sich doch als Christ auch die Frage stellen, woher kann ich wissen, dass es nicht Jesus, sondern der Feind ist? Und da gibt es eigentlich nur einen Punkt. Ich kann es nur wissen, exklusiv aus dem Wort Gottes. Wenn Jesus wiederkommen wird in den Wolken des Himmels, dann lesen wir, dass Jesus Christus die Erde nicht berühren wird. Das steht in der Bibel. Da muss ich nicht drüber diskutieren. Und wenn sozusagen jemand neben mir auf der Erde steht und mir Großes erzählen will, dann weiß ich, das kann nicht der sein, von dem es heißt, er wird uns retten aus dieser Welt. Und die Gläubigen, das können wir auch aus der Bibel lesen, werden ihm entgegengerückt werden. Die Toten, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, werden ebenso ihm entgegengerückt werden. Außerdem wird Jesus nie etwas tun oder sagen, was seinem Wort widerspricht. Und das müssen wir uns im Hinterkopf wirklich fest aufbewahren. Wir werden keinen Unterschied zwischen dem finden, was in der Bibel steht und dem, was geschehen wird. Lasst uns einen Schritt weitergehen. 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Wisst ihr, diese Einschätzung von der Eva, das haben wir jetzt gelernt, war natürlich falsch. Genauso falsch wie die Einsicht des kleinen Mädchens dahingehend, das Licht ist im Kühlschrank und da bleibt schön frisch, bis ich sie da raushole. Wisst ihr? Und die fünfte Erkenntnis aus diesen Versen bedeutet, erkenne, dass der Feind dich in drei Lebensbereichen versuchen wird. Das eine, es ist die Begierde des Fleisches, hier konkret der Esslust. Die Frucht ist schön anzusehen, die wird toll schmecken. Hey, probier das doch mal. Dann ist es die Begierde der Augen. Dieses Verlangen nach dem Schönen. Die Frucht sieht toll aus. Einfach fantastisch. Nebenbei gesagt, das Verlangen nach dem Schönen, das ist überhaupt nichts Negatives. Das hat Gott uns sozusagen schon ins Herz gesehen. Wir erfreuen uns alle an dem Schönen. Nur eines ist problematisch. Wenn das Schöne mir nicht gehört, sondern dem anderen, dann ist da die Schranke gesetzt. Und das war auch hier das Problem. Die Frucht gehörte nicht den Menschen. Und das ist das Problem. Man hat sich etwas angemaßt, tun zu dürfen, wo Gott gesagt hat, lass es sein. Und die dritte Erkenntnis in diesem Zusammenhang, das ist Hochmut des Lebens. Etwas sein zu wollen, was ich eigentlich überhaupt nicht bin und was mir auch nicht zusteht, dass ich sein kann. Diese schlimme Geltungssucht. Ich will so sein wie Gott. Ich will genauso toll sein und das muss ich mit allen Mitteln erreichen. Und wenn mir da so eine nette Schlange so einen tollen Tipp gibt, dann nehme ich doch dankend an. Klasse. Aber wenn ich diese Geltungssucht in mir nicht hätte, wenn ich mit dem zufrieden bin, so wie Gott mich geschaffen hat, dann passiert mir so etwas nicht. 1. Mose 3, 7. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Wisst ihr, Da haben die beiden eine Sünde jetzt getan. Sie haben gegen die Anweisung Gottes verstoßen. Und in dem Augenblick fällt der erste Dominostein um. Wenn der erste Dominostein nur gefallen ist, dann rattert die ganze Reihe runter, egal ob du 2 oder 1000 Steine hast. Das Ding läuft. Die Schlange der Dominosteine läuft runter. Und sie läuft und läuft und läuft. Und ich finde es so schön, dass Jesus mal den Juden etwas gesagt hat, im Johannes 8, Vers 31. Da hat er zu den Juden gesagt, Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Was sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Sobald du mit der Sünde anfängst, bist du der Sklave. Sobald der erste Dominostein angetickt ist, läuft die Reihe runter und du kommst da nicht mehr raus. Und du bist ein Sklave dieser Sünde. Und die sechste Einsicht und die sechste Erkenntnis ist dir, das sieht man bei Adam und Eva ganz deutlich, Sünde hält nie, was sie scheinbar verspricht. Was hat Satan versprochen? Satan hat versprochen, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet genauso toll sein. Und was haben sie erreicht? Oh, sie haben auch eine Erkenntnis gewonnen. Sie haben die Erkenntnis gewonnen, dass sie ohne Kleidung vor Gott stehen. Ja, toll. Aber das ist jetzt auch eine tolle Erkenntnis. Schön. Vers 8 im 1. Mose 3. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Warum kam Gott? Warum kam jetzt Gott? Wir wissen noch, warum er damals gekommen ist oder was er ihnen gesagt hat. An dem Tag, an dem du davon issest, wirst du sterben. Kam Gott, um ihnen das zu geben, was sie eigentlich verdient haben? Den Tod? Wisst ihr, da versteckten sich die beiden, weil sie sich fürchteten. Sie hatten Angst, sie misstrauten Gott. Der Propf der Sünde saß schon so weit drin, dass sie Gott misstrauten. Ey, was kann jetzt alles passieren? Und sie merkten, da bringt es überhaupt nichts. Sie haben uns jetzt ein paar Feigenblätter umgehängt. Ja, und nun? Können uns diese Feigenblätter schützen? Nein. Geschwister, sie hatten nur eines, pure Angst vor Gott. Sie fürchteten sich vor ihm. Und das ist jetzt die siebte Erkenntnis aus der ganzen Geschichte. Sünde trennt von Gott. Gott ist das personifizierte Leben. Die Trennung vom Leben bedeutet den Tod. Und wenn ich diese sieben Erkenntnisse aus diesen Versen einmal zusammenfassen darf, dann hatten wir zuerst, bleib so weit wie möglich von der Versuchung, bildlich gesprochen, vom Abgrund weg. Je weiter du von der Gefahr weg bist, umso sicherer kannst du leben. Die zweite Erkenntnis, lass dich nicht auf eine Diskussion mit dem Bösen ein. Die dritte, widersteht der Versuchung, das Gebot Gottes zu verkürzen oder zu ergänzen. Es reicht so, wie es dir Gott gegeben hat. Viertens, halte dich an das Wort Gottes. Weil wenn der Appell menschlicher Vernunft dir sagt, das ist falsch und das ist richtig und es widerspricht dem Worte Gottes, dann ist es eine Lüge. Fünfte Erkenntnis, erkenne, dass dich der Feind in drei Lebensbereichen versuchen wird. Begierde des Fleisches, hier der Esslust. Begierde der Augen, boah, das ist so toll, gehört mir zwar nicht, aber irgendwie muss ich es haben. Und das Verlangen nach dem Schönen, dem Hochmut des Lebens, etwas sein zu wollen, was uns, was mir, was dir nicht zusteht. Die sechste Erkenntnis: Sünde hält nie das, was sie angeblich dir verspricht. Und die siebte: Sünde trennt von Gott. Gott ist das Leben. Die Trennung vom Leben bedeutet den Tod. Und jetzt könnte man Schluss machen und sagen, naja, okay, Pech gehabt. Habt ihr. Ihr habt sozusagen den Stein ins Wasser geworfen. Tja, jetzt holt ihn mal wieder raus. Und wisst ihr, jetzt kommt die Hand Gottes. Nämlich die erste Frage, die Gott den Menschen stellt, nachdem sie sich gegen ihn gewandt haben. Und die erste Frage ist, wo bist du? Allmächtiger Gott, du willst nicht wissen, wo ich bin? Gott hat gewusst, wo die Menschen sind. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber diese Frage nach dem, wo bist du, die greift viel weiter. Als sie vielleicht in erster Hinsicht sozusagen an der Oberfläche uns das erkennen lässt. Nämlich dieses, wo bist du, das ruft Gott uns auch noch heute zu, jeden Tag. Das ruft Gott allen Menschen zu. Gott sucht nämlich nach dem Sündenfall fortwährend nach verlorenen Menschen. Ja, er sucht auch nach uns. Wir können das wunderbar nachlesen im Neuen Testament, Lukas 19,10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und das, wenn ihr euch mal Lukas-Evangelium näher anseht, ist ein zentrales Thema im Lukas-Evangelium. Wir haben da drei wunderschöne Gleichnisse. Kennt ihr? Werde ich auch nicht groß ausführen. Gleichnis vom verlorenen Schaf, Gleichnis von der verlorenen Münze und Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wisst ihr, 100 Schafe hat er, eins ist weg. Ja, was wird man heute sagen? Ja, so ein dummes Schaf. Wenn es nur unbedingt weg ist, ich habe ja noch 99 andere. Komm, vergiss es. Verlust hast du immer und das ist halt der Verlust. Naja, okay, Pech. Aber nein, der Hirte setzt alles dran, um das Schaf wiederzukriegen. Er kämpft darum. Die Frau, die Münze verloren hat. Mensch, Leute. 10 Münzen hat man, eine verliert man. Da macht man so einen Aufstand und sucht und stellt die ganze Wohnung auf den Kopf. Wenn es die Brille ist, kann ich es noch verstehen. Aber um eine Münze? Ja, wir wollen doch die Kirche mal im Dorf lassen. Aber diese Frau, die sucht und sucht und sucht. Und als sie gefunden hat, was macht sie? Sie gibt ein Fest. Ja, toll, da hat sie sie gefunden und dann macht sie ein großes Fest. Macht sie einen drauf, klasse. Aber könnt ihr die Freude euch vorstellen? Erst sucht sie das Geld, dann hat sie es und dann schmeißt sie es sozusagen, würde man heute sagen, mit vollen Zügen wieder raus. Um die Freude, die sie jetzt empfunden hat, einfach den anderen Menschen zu sagen. Und das dritte Gleichnis, der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn, das ist ein undankbarer Mensch, das ist ein Taugenichts, ein reiner Genussmensch, der verlangt frühzeitig sein Erbteil, er verlässt seinen Vater und was macht er? Der haut das ganze Geld auf den Kopf. Genauso schnell könnte man fast sagen, wie er es hatte, hat er es auch wieder ausgegeben. Dann kommt er zurück, verdreckt, zerlumpt, mittellos, er bekennt seinem Vater auch gegenüber, lieber Vater. Ich habe gesündigt, was ich getan habe, war nicht so ganz gut. Ich bin es auch nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Lukas 15, 21, da wird das so schön beschrieben. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Hat er recht? Ja klar hat er recht. Der hat die richtige Einschätzung getroffen. Der hat genau das gesagt, was man sagen würde als Mensch. Ja, hör mal, bitteschön. Musst halt davor, wenn du unbedingt mit dem Kopf vor der Wand laufen musst, dann wundert dich nicht, wenn du eine Beule dir holst. Pech gehabt. Aber wie reagiert der Vater? Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Und jetzt kommt die wichtige Aussage. Und diese wichtige Aussage, die ist auch an uns gerichtet. Denn dieser, mein Sohn, war tot. Und ich sage dazu, dieser Sohn, genauso wie wir, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und diese Freude, die Gott über einen verlorenen Menschen empfindet, die anfängt mit dem Spruch, Mensch, wo bist du? Wo er auf uns zukommt, wo er uns die Hand reicht, wo er uns mitnimmt. Das ist das wahre Evangelium. Wir sind nicht allein, Gott ist bei uns. Und die Geschichte ist nicht damit beendet, wo es heißt, du hast Sünde getan und wirst sterben, sondern die Geschichte ist beendet dahingehend, wo bist du? Ich reiche dir die Hand und durch meine Gnade wirst du erlöst sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, ward verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und so möchte ich uns allen eigentlich zurufen, liebe Geschwister, lasst uns fröhlich sein. Mit Gott können wir es gemeinsam sein. Und Gott segne uns. Amen.